Ja, ich möchte auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Georg und ich haben euch ja eigentlich gesagt, dass wir unsere Predigtreihe unterbrechen im Lukas-Evangelium. Ich mache heute einfach weiter. Nur, dass ich ein paar Kapitel überspringe und wir gehen in Kapitel 19, wo es um den Palmsonntag geht. Kapitel 19, Vers 28 bis 44. Und das Thema der Predigt ist ein fröhlicher und trauriger Tag. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch auf oder sucht sie auf eurem Smartphone und schlagt mit mir auf Lukas 19, 28 bis 44. Und wenn ich Gottes Wort lese, bitte ich euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus, und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, dann werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich glaube, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht bei uns selber, dass wir unter Drucksituationen, dass in Drucksituationen sich unser Charakter offenbart. Dass dann Dinge aus uns rauskommen, die wir erstmal nicht erwartet hätten, dass sie überhaupt in uns schlummern. Das kann manchmal auch sehr unschön werden. Ja, Drucksituationen offenbaren das Wesen eines Menschen, den Charakter eines Menschen. Besonders herausfordernde Momente zeigen uns, was manchmal dann doch in uns schlummert, was uns ausmacht. Palmsonntag ist so ein Moment. Palmsonntag ist nicht nur der Anfang der zentralen Woche für unseren christlichen Glauben. Es ist der Anfang des größten und entscheidendsten Dramas der Weltgeschichte, das an diesem Tag seinen Lauf nahm, seinen Anfang nahm. Jesus hat sich in Kapitel 9 im Lukas-Evangelium gewandt, um nach Jerusalem zu gehen, so lesen wir da. Lukas 9 ist ein Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Jesus dreht sich um und geht nach Jerusalem mit einem Ziel, dort zu sterben für unsere Sünde, zu sterben für die Sünde der Welt, mit einem klaren Ziel. Und jetzt sind es nur noch wenige Tage bis dorthin, bis zu seinem Tod am Kreuz. Und Jesus war sich dessen bewusst, im Gegensatz zu seiner Umgebung und auch seinen engsten Begleitern. Und er nutzt die Gelegenheit, um noch einmal richtig public zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um der damaligen Welt und auch uns zu zeigen, was für ein König er ist, was ihn ausmacht. Er zeigt uns, was für ein Königreich er hat. Und so treffen wir in unserem Text auf einen demütigen, aber kontroversen und zuletzt auf einen weinenden König. Das sind die drei Punkte, die wir haben. Ein demütiger, ein kontroverser und ein weinender König. Und es beginnt mit großer Demut. Im Journalismus spricht man manchmal von sogenannten medienwirksamen Auftritten. Im letzten Jahr wurde ein Video öffentlich gemacht, das eine deutsche Politikerin kurz vor ihrem Auftritt zeigt, wo sie ganz besonders für E-Mobilität eintreten wollte. Und medienwirksam, wie sie das alles inszeniert hat, ist sie natürlich mit einem E-Auto angereist und wurde frenetisch empfangen. Das Problem war nur, kurze Zeit später kam ein Video raus, wie sie ungefähr 1 Kilometer bevor sie da war, in einem anderen Auto saß, das garantiert ein Diesel war. Ja, das ist nicht sehr medienwirksam. Es geht nach hinten los. Aber medienwirksam bedeutet, dass Prominente oder Politiker wollen ein bestimmtes Bild vermitteln. Sie wollen ein bestimmtes Bild an die Öffentlichkeit, eine Botschaft vermitteln, wie wir von ihnen denken sollen, was ihnen wichtig ist. Politiker und Berühmtheiten unserer Zeit wissen sich zu inszenieren, ihren Luxus, ihre Macht, ihre Message zu demonstrieren und hinterlassen damit einen Eindruck bei uns. Jesus plant jetzt auch einen öffentlichen Auftritt. Und wie wird er das machen? Er plant diesen öffentlichen Auftritt in Jerusalem, oder vor Jerusalem. Die Stadt war zu diesem Zeitpunkt voller Menschen, weil das Passafest anstand. Gläubige Juden aus allen möglichen Regionen kamen nach Jerusalem, um gemeinsam dieses Fest zu feiern. Und das Passafest war nicht einfach nur die Erinnerung an den Exodus, also an die Rettung aus Ägypten. Die Juden erinnerten sich nicht nur an die Rettung aus der Sklaverei. Sehr häufig gab es in dieser Zeit auch politischen Enthusiasmus bei den Juden. Sie erwarteten einen Messias, einen Retter, der sie befreit von den Römern. Sie warteten auf den neuen davidischen König, der sie endlich von den Römern befreit. Und jetzt will Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern in Jerusalem einziehen und dazu schickt er 2 seiner Jünger in ein Dorf, um ein Eselsfohlen zu ihm zu bringen. Es war an sich nichts Ungewöhnliches, dass Rabbis, die zum Passafest unterwegs waren, ein Lasttier mitbrachten, weil sie dort längere Zeit dann verbrachten in Jerusalem. Was allerdings ungewöhnlich ist, ist, wie Jesus hier vorgeht. Er schickt seine Jünger in das Dorf, befiehlt ihnen, das Fohlen loszubinden und zu ihm zu bringen. Und Jesus sagt ihnen auch, wie sie reagieren sollen, wenn jemand Fragen stellt, was ja völlig normal ist. Ja, kommen einfach 2 Typen ins Dorf und klauen einen Esel. Ja, sehr klar, dass Fragen gestellt werden. Ja, als sie aber das Fohlen losbanden, so lesen wir in Vers 33, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Wir sollten das nicht mit Autos oder so heutzutage versuchen. Ja, diese einfache Szene demonstriert ein Stück weit, dass Jesus wirklich König ist. Ja, dass er die volle Kontrolle hat. Er weiß genau, was er tut. Er weiß, dass dort im Dorf ein Eselsfohlen steht, auf dem noch kein Mensch geritten ist. Er weiß, dass die Besitzer Fragen stellen werden und dass nur der Hinweis auf ihn als Herrn, als Kyrios reichen wird. Keine Fragen, keine Frage um Erlaubnis, keine Bitte. Und es kommt genauso, wie Jesus es gesagt hat. Er hat die Kontrolle über die gesamte Situation. Donald Carson, ein Theologe aus den Vereinigten Staaten, hat zu dieser Szene einmal die interessante Beobachtung gemacht. Er hat darauf hingewiesen, dass sich Jesus für ein Eselsfohlen entscheidet, auf dem noch nie jemand geritten ist. Nun, das sollte keiner von uns mal ausprobieren. Auf einem Eselsfohlen, auf dem noch keiner geritten ist, reitet man nicht. Das ist unmöglich. Die Dinger rasten aus. Aber Jesus nimmt dieses Eselsfohlen und reitet auf ihm ruhig durch eine laute Menschenmenge. Und er demonstriert damit, ich bin der Schöpfer und ich habe die volle Kontrolle über die Schöpfung. Ich bringe alles zur Ruhe. Ich habe die volle Kontrolle. Also bevor Jesus voller Demut auf einem Esel in Jerusalem einzieht, demonstriert er ziemlich eindrucksvoll seine Macht, seine Autorität, seine Souveränität über die Zeit, die Menschen und die Schöpfung. Er ist wirklich der Kyrios. Dieser Name steht für den König, der wurde damals eigentlich für den Kaiser benutzt. Er ist aber dieser Kyrios. Und umso überraschender ist, was als nächstes passiert, nämlich die Situation macht deutlich, was Jesus mit diesem Fohlen vorhat. Sie führen es zu Jesus in Vers 35 und sie werfen ihre Kleider darauf und setzten Jesus darauf. Und Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, was er vorhatte. Er wusste auch, was passieren würde, sobald er in Jerusalem einziehen würde. Und er inszeniert das absichtlich so. Er sucht sich absichtlich dieses Eselsfohlen aus, weil er eine klare Botschaft an die Menschen dort in Jerusalem hat. In aller Öffentlichkeit würde er vor den Augen und Ohren von Tausenden von Menschen als der verheißene König und als erwarteter Messias proklamiert werden. Und er sucht sich ein Eselsfohlen aus. Was für ein König macht sowas? Wäre ein großes, elegantes Pferd nicht irgendwie passender? Ich meine, ein Esel. Esel sind klein, unscheinbar und komisch. Irgendwie. Auf jeden Fall passen sie nicht zum Auftritt eines Königs. Und vor allem des Königs. Aber Jesus weiß genau, was er tut in diesem Moment. Und er vermittelt eine klare Botschaft über sich und sein Königreich. Jesus ist, ja, er ist ein König voller Autorität und Souveränität, aber er ist auch ein König voller Demut. Er ist unendlich mächtig, aber er ist auch unglaublich demütig. Und es gibt keine Person, die diese beiden Eigenschaften in sich so vereint wie Jesus. Und Jesus bringt damit zur Erfüllung, was der Prophet Zacharja schon Kapitel 9, Vers 9 vorausgesagt hat. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen. Ja, Zacharja sah also schon voraus, was den kommenden Messias auszeichnen sollte. Große Macht und Stärke, aber eben auch große Demut. Jesus ist ein ganz anderer König und sein Königreich ist ganz anders als alle anderen Königreiche. Darüber haben wir schon immer wieder in unserer Predigtreihe gesprochen. Sein Königreich kommt und triumphiert durch Schwachheit und in Schwachheit, in Unscheinbarkeit. Und Jesus gibt seinen Jüngern und uns an dieser Stelle ein Bild dafür. Ja, er kam, um zu herrschen und um uns zu retten. Aber nicht, indem er die damalige politische Macht an sich riss und die Feinde Israels tötete, sondern indem er sich selbst erniedrigte und sich am Kreuz töten ließ. Gottes großer Sieg in Christus über die Macht der Finsternis geschah dort am Kreuz von Golgatha in größtmöglicher Schwachheit. Aus menschlicher Perspektive betrachtet. Und das ist, was Paulus uns schon in Philipper 2 vor Augen hält. Christus machte sich selbst zu nichts. Er erniedrigte sich selbst nach Knechtsgestalt an, und zwar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das ist, was Jesus über sich selbst auch zum Ausdruck brachte. In Markus 10, Vers 45 sagte zu seinen Jüngern, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Opfer für viele. Ja, und wir alle kennen diese Szene, wo Jesus diesem letzten Abend mit seinen Jüngern zusammensitzt und ihnen die Füße wäscht. Und Johannes schreibt dort, und Jesus im Bewusstsein, dass der Vater alle Macht in seine Hände gegeben hat, legt sein Gewand ab und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. So war Jesus. Im Bewusstsein, dass er alle Macht hat. Ja, als Teil von Gottes Reich müssen wir das uns immer wieder bewusst machen. Gottes Reich ist anders. Er steht unseren Kategorien von Stärke und Anerkennung völlig entgegen. Es funktioniert nicht nach unseren Maßstäben von Erfolg, Expertise und Reichtum. Es hat andere Werte, andere Ziele. Es triumphiert durch Unscheinbares. Und es breitet sich unaufhaltsam aus durch das, was die Welt für schwach, töricht und unbrauchbar hält. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott kleine, unscheinbare, sehr einfache Dinge gebraucht, um sein Reich voranzutreiben? Er gebraucht deine und meine sehr schwachen Gebete dazu, um seinen Ratschluss zu vollenden. Er gebraucht die Predigt dazu, um tote Herzen zu erwecken. Er gebraucht unser schwaches Leben, um seine Herrlichkeit zu reflektieren in dieser Welt. Wir müssen einfach wieder neu lernen, unserem mächtigen König zu vertrauen, der sein Reich durch Schwachheit zum Triumph führt. Durch Schwachheit. Und ich muss sagen, mich ermutigt dieses Bild von Jesus auf dem Eselsfohlen. Weil wir leben immer mehr in einer Zeit, wo wir alle irgendwie nach Selbstdarstellung streben. Nach Selbstprofilierung. Wir müssen immer perfekt aussehen. Ja, und wir zeigen der Welt auch immer nur unsere perfekte Seite. Auf unseren sozialen Kanälen. Unser Leben ist perfekt, scheinbar. Aber Jesus kommt ja auf einem Eselsfohlen. Und von außen betrachtet sieht es überhaupt nicht perfekt aus. Es sieht unpassend aus. Aber das ist unser König. der uns in unserer Schwachheit annimmt, der uns durch und durch kennt, vor dem wir nicht zu verschweigen brauchen, weil er alles weiß. Er kennt unsere dunkelsten Flecken in unserem Leben. Und er will uns annehmen damit. Er will uns vergeben. Und ich glaube, dass Jesus uns hier auch etwas mitgibt für unsere Lebensweise als Nachfolger, als Jünger Jesu. In einer Welt, die von Egoismus, von Ignoranz und furchtbarer Selbstliebe geprägt ist, haben wir die wunderbare Möglichkeit, als Christen Licht zu sein, indem wir, genau wie Jesus, uns erniedrigen vor unserem Nächsten, dass wir das Beste für unsere Freunde und Nachbarn suchen und indem wir dienen, ohne etwas dafür zu erwarten, sondern einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil unser König uns unendlich mehr gedient hat. Und das tut weh. Das tut weh. Dienen, dem anderen dienen, hat immer etwas mit Sterben zu tun. Hat etwas damit zu tun, mich selbst zu sterben. Meinen Stolz loszulassen. Mein Recht auch mal loszulassen. Mein Bestreben, ganz oben zu stehen, loszulassen. Aber das gibt uns Jesus hier mit. Und Jesus bleibt mit seinen Jüngern aber nicht vor der Stadt, sondern er zieht in Jerusalem ein. Und nun sehen wir, dass Jesus in all seiner Demut doch der König der Könige ist. Er ist Gottes verheißener Messias und das sorgt für Kontroversen in Jerusalem, wie die Verse 36 bis 40 zeigen. Vielleicht kennen einige von euch das Lied Personal Jesus. Das ist ein Lied, das auch Johnny Cash irgendwann mal vertont hat. Und dieses Lied ist eigentlich sehr sarkastisch, weil es darstellt, wie wir als Menschen dazu neigen, unseren eigenen persönlichen Jesus zu kreieren, der nach unseren Vorstellungen, auf unsere Vorstellungen passt, der das tut, was wir wollen, der eigentlich nicht ein souveräner König ist, sondern eigentlich mehr eine Piñata, der mir das gibt, was ich will. Ja, Jesus soll nach meinen Vorstellungen funktionieren. My own personal Jesus. Und wenn Jesus jetzt aber auftritt als König hier in Jerusalem, merken wir, das sorgt für Kontroversen. Auf der einen Seite merken wir, dass die Juden ihn nicht wollen als König. Auf der anderen Seite merken wir, dass die Jünger ganz andere Vorstellungen davon hatten, was der Messias tun sollte. Ja, der Einzug in Jerusalem beginnt damit, dass die Jünger ihre Kleider auf dem Weg ausbreiten, quasi wie ein roter Teppich. Und sie fangen an, Palmzweige auf dem Boden zu verteilen, erfahren wir aus den anderen Evangelien. Und jetzt geht Jesus in die Stadt und sie fangen an, ihn zu loben, die Menge seiner Jünger. Und sie rufen aus Worte aus Psalm 118, den wir heute schon von Alex gehört haben, Vers 26. Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Psalm 118 war ein sehr bedeutender Psalm für die Juden. Es war der Psalm, den die jüdischen Pilger auf dem Weg nach Jerusalem gesungen haben. Vor allem auf dem Weg zum Passa. Und es ist ein Lied, das Gottes Sieg über die Feinde und die Errichtung seines Königreichs besingt. Und vor allem ist es ein Lied, das die Hoffnung Israels auf den kommenden Messias zum Ausdruck bringt. Also was hier passiert in Jerusalem plötzlich ist, dass Jesus als Messias proklamiert wird. Öffentlich. Und was auffällt ist, dass Jesus nichts dagegen tut. Es gibt ja Stellen, vielleicht kennt ihr sie ja, wo Jesus jemanden heilt und dann sagt, sag's niemanden. Sag's niemanden. Hier sagt Jesus nichts mehr. Er lässt es zu. Er lässt sie rufen. Er lässt es zu, dass sie ihn als König, als Messias verkünden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil er es ist. Er ist der, auf den Israel gewartet hat. Er ist der, der die verheißene Rettung bringt. Er ist der König, durch den Gott einen viel größeren Exodus bringen wird als damals. Er ist der Messias, der ein Passahopfer bringen wird, das ein für alle Mal Versöhnung bringen wird. An diesem Tag kommt der König in seine Stadt. Er kommt in seine Stadt. Juble, Jerusalem, dein König kommt zu dir. Jesus ist der Christus. Er ist derjenige, den Gott als König aller Könige eingesetzt hat. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen des Alten Testaments. In ihm ist die ganze Hoffnung der Propheten zusammengefasst. Und hier in diesem Moment am Passa präsentiert der Vater gewissermaßen seinen Sohn als den Christus. Als den König der Könige, öffentlich, wie schon bei seiner Taufe. Und Jesus war sich dessen bewusst. Und deshalb kann er auch voller Gewissheit sagen, dass die Steine ihn preisen werden, sollten seine Jünger schweigen. Also wir sehen im Text, dass es nicht lange dauert, bis sich Widerstand regt. Die guten alten Pharisäer kommen um die Ecke. Sie gehen auf Jesus zu und fordern ihn auf: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Sie wussten genau, was Psalm 118 bedeutet. Sie wussten das ganz genau und die Botschaft gefiel ihnen nicht. Sie gefiel ihnen nicht, denn sie wollten Jesus nicht als König haben. Sie wollten ihn nicht als König haben, sie lehnten ihn ab. Aber wir sollten nicht zu schnell einfach nur auf die Pharisäer gucken. Die Pharisäer sind nämlich nicht die einzigen hier, die ein Problem haben. Denn alle anderen Evangelien machen deutlich, dass die Jünger, die Jesus hier zujubeln, trotzdem nicht verstanden haben, was Jesus für ein König ist und wie er sein Königreich aufbauen würde. Und das merken wir sogar auch noch kurz vor der Himmelfahrt. Ja, Jesus ist schon gestorben und auferstanden, kurz davor zu seinem Vater zurückzugehen. Und was fragen seine Jünger ihn? Herr, baust du das Reich für Israel eigentlich jetzt noch auf? Ja, also immer noch nicht wirklich verstanden, worum es geht. Im 2. Jahrhundert vor Christus war ein Mann namens Judas Makkabäus siegreich auf einem Pferd in Jerusalem eingezogen. Die Leute hatten ihn mit Palmenzweigen empfangen. Was hatte er getan? Er hatte die Truppen eines gewissen Antiochus dem IV. Aus der Stadt gejagt und Jerusalem befreit. Und die Juden hielten ihn damals schon für den Messias. So, und jetzt zieht ein anderer, nicht auf einem Pferd, aber auf einem Esel, in die Stadt ein und die Leute haben wieder Palmen in der Hand. Ist ja klar, woran sie dachten. Was sie für Erwartungen hatten. Sie hatten gedacht, ja, dieser Messias, dieser Jesus wird uns befreien von der Schreckensherrschaft der Römer. Er wird die Römer zerstören. Sie hatten vollkommen falsche Erwartungen. Sie dachten, was sie von Gott bräuchten, wäre die Vernichtung ihrer Feinde, also ein endgültiges Gericht über die Römer. Was sie tatsächlich brauchten, war jemand, der Gottes Gericht und seinen Zorn über ihre Sünde auf sich nehmen würde. Sie brauchten Versöhnung mit Gott. Sie brauchten einen viel größeren Exodus, nämlich die Befreiung aus ihrer Sklaverei der Sünde. Darin waren sie gefangen und sie nahmen es nicht wahr. Und ihre falschen Erwartungen wurden einige Tage später sogar noch deutlich, als einer ihn verriet, der andere ihn verleugnete und die Gesamtheit seiner Jünger floh. Und vielleicht kennt ihr alle diese Szene. Jesus ist auferstanden auf dem Weg und begegnet zwei Jüngern nach seiner Auferstehung. Und die sind total enttäuscht. Jesus ist auferstanden. Er ist gestorben und auferstanden. Und dann sagt einer dieser Jünger zu ihm: Und wir hatten gehofft, er würde Israel erlösen. Ich habe mir, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich mir, boah, wenn ich in Jesus Situation jetzt wäre, ne, ich würde nicht so ruhig reagieren. Wir hatten gedacht, er würde Israel erlösen. Er hat Israel erlöst, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als sie gedacht haben. Er hat etwas viel Größeres bewirkt, aber sie sahen es nicht. Jesus ist also für beide Seiten kontrovers, für die Pharisäer, aber auch für die Erwartungen seiner Jünger. Und ich denke, diese Szene spiegelt sehr gut wider, was sich auch bei uns in unserer Gesellschaft, in unserem Leben abspielt. Es gibt eine ganze Reihe an Menschen, die wie die Pharisäer Jesus nicht als König wollen. Sie lehnen ihn ab. Sie weigern sich, ihn als Retter und König anzunehmen. Sie wollen autonom und selbstbestimmt sein. Es gibt aber auch Menschen, und dazu zählen auch häufig wir Christen, die Jesus nicht als diesen König haben wollen, wie er sich in seinem Wort präsentiert. Wir preisen ihn als König, mögen aber nicht seinen Anspruch auf unser Leben. Wir singen laut, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, wollen es aber mit der Nachfolge nicht zu ernst nehmen. Wir schwenken unsere Palmen oder Hände für unseren König, wollen ihn aber nur ungern dorthin folgen, wo es unserem Komfort, unserer Anerkennung wehtut. Und vielleicht spiegelt diese besondere Woche dein und mein Leben wieder. Wir feiern ihn am Sonntag und verleugnen und verlassen ihn am Freitag. Oder auch an jedem anderen beliebigen Wochentag. Vielleicht spiegelt das dein Leben gerade wieder. Und Palmsonntag zeigt uns aber noch etwas anderes in diesem Sinne auf, nämlich, dass unsere Wünsche, Träume und Sehnsüchte nicht immer mit dem zu passen, was Gott für uns vorhat, für unser Leben vorhat. Und genau wie die Jünger können auch wir sehr oft enttäuscht reagieren. Ich dachte, du wärst gut. Ich dachte, du meintest es gut mit mir, Gott. Warum gibst du mir dies oder jenes nicht? Warum lässt du dies oder jenes zu? Ich dachte, du wärst ein liebender Vater. Und verstehen und begreifen nicht, dass seine Weisheit so viel höher ist als unsere und dass er uns so sehr liebt, dass er niemals in uns etwas geben würde und etwas reinlaufen würde, was uns schadet. Er ist so viel größer. Und so müssen auch wir als Christen im ganz praktischen Alltag immer wieder lernen, unserem großen König zu vertrauen. Wir müssen lernen, unsere Wünsche und Träume vor seinen Thron zu bringen und zu sagen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Wir müssen lernen, ihm zu folgen, nicht unseren Träumen und Wünschen. Sondern wir müssen lernen, unsere Träume, unsere Erwartungen, unsere Wünsche immer wieder vor ihn zu bringen und sagen, Herr, das ist mein Herz, du siehst es, aber ich weiß, dass du gut bist und dass du souverän bist und dass du es gut mit mir meinst. Es fällt mir schwer, dir zu vertrauen, aber bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Wie antwortest du auf Jesus? Wie reagierst du auf Jesus, auf die Wahrheit, dass er der von Gott eingesetzte König des gesamten Universums ist? Kevin DeYoung hat einmal sehr treffend ausgedrückt, Jesus ist der König des Universums. Nicht aufgrund von Beliebtheit oder menschlicher Wahl, sondern weil der Vater ihn ein für alle Mal dazu eingesetzt hat. Es ist egal, wie viele Menschen Jesus ablehnen oder ihn nicht mögen oder ihn kontrovers finden, er ist und bleibt König. Das steht fest. Er ist und bleibt König. Und wir stehen, ob als Christen oder Nicht-Christen, vor der Entscheidung, ob wir ihm folgen oder nicht, ob wir ihn anerkennen als den, der er ist oder nicht. Und ich will dich heute und uns alle gemeinsam aufrufen, lasst uns ihm nachfolgen, lasst uns ihm unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Ängste, unsere Erwartungen hinlegen und sagen, das ist, was mich bewegt. Ich weiß, dass du gut und souverän bist. Ich weiß, dass du liebevoll und mächtig bist. Und ich verstehe oft nicht deine Wege, aber ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir folgen. Ich möchte dich als König annehmen, so wie du dich in deinem Wort präsentierst. Jesus ist kontrovers für unsere Erwartungen, für unser Leben manchmal auch, aber er ist gut. Er ist gut. Und ich möchte gerne am Ende unseres zweiten Punktes noch kurz auf die letzte Aussage Jesu in dieser Szene zu sprechen kommen, die ich ein bisschen geheimnisvoll finde, aber sehr, 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 sehr zentral. Und ich möchte uns vor allen Dingen an uns als Ortsgemeinde mich wenden. Jesus reagiert auf die Kritik der Pharisäer, indem er sagt in Vers 40, ich sage euch, wenn meine Jünger schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Die Steine werden schreien. Es ist ein Gedanke, auf den ich unter der Woche aufmerksam wurde im Hören auf eine Predigt. Zwischen dem, was damals am Palmsonntag passierte und dem, was jeden Sonntag passiert, gibt es eine Parallele. Gott, der Vater, präsentiert seinem versammelten Volk seinen Sohn als König. Und er ruft uns zur Anbetung auf. Er ruft uns zur Anbetung auf. Jeden Sonntag, das versammelte Volk Gottes. Die Gemeinde, so verrät uns Paulus, ist nichts anderes als das neue Jerusalem. Und dieses neue Jerusalem versammelt sich Sonntag für Sonntag aus einem primären Grund. Der Vater präsentiert seinen Sohn als König. Und wir sind dazu aufgerufen, ihn durch den Geist anzubeten. Und das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung als Gottes Volk. Deshalb kommen wir zusammen, beten ihn an und demonstrieren damit wöchentlich, sichtbar und hörbar, dass er unser König ist. Jünger Jesu dürfen nicht schweigen. Sie dürfen nicht schweigen. Die ganze Schöpfung, lesen wir im Psalm 19, die ganze Schöpfung erhebt den Schöpfer und wir sollen einstimmen. Und doch fällt es uns manchmal gar nicht so schwer, Gottesdienstbesuche ausfallen zu lassen. Und Gründe dafür finden wir auch genug. Termine, Ausschlafen, unser Hobby. Ich will uns heute eine, eine Sache mitgeben. Der primäre Grund, warum wir atmen können, ist, damit wir ihn anbeten können. Das ist der Grund, warum wir existieren. Der primäre Grund, warum jetzt gerade Luft durch deine Lungen zieht, ist, damit du anbeten kannst. Mach dir das neu bewusst, wenn dir das nächste Mal an Lust und Freude mangelt, zum Gottesdienst zu gehen. Der Vater präsentiert seinen Sohn als König. Du darfst nicht schweigen. Du darfst nicht still bleiben. Du musst einstimmen, mit deinen Geschwistern gemeinsam und Gott loben. Und ich hoffe so sehr, wenn wir nachher Gott loben im Lobpreis, dass ihr alle mit einsteigt, dass wir gemeinsam unseren König die Ehre geben hier in dieser Mitte. Denn ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Auch wir als Christen müssen immer wieder neu lernen, dass wir unser gesamtes Leben um Gott und seine Anbetung herum planen müssen und nicht andersherum. Nicht andersherum. Weil Anbetung ist das, wofür wir geschaffen wurden. In allererster Linie. Und es ist gerade dieser letzte Gedanke, der uns zu der letzten Szene bringt, nämlich Jesus vor der Stadt in den Versen 41 bis 44. Drin, wo wir immer wieder versagen, hat auch Israel, speziell Jerusalem, versagt. Sie nahmen ihren Messias nicht an. Und Palmsonntag ist deswegen nicht nur ein fröhlicher Tag, sondern auch ein trauriger Tag. Und so treffen wir zuletzt auf einen König, der weint. 2016 erhielt ein britischer Journalist namens Ken Lennox einen Preis, weil er eines der Fotos des 20. Jahrhunderts geschossen haben soll. Und dieses Foto zeigt die damalige Premierministerin Margaret Thatcher, wo sie zum letzten Mal die Downing Street verlässt, also den Regierungssitz. Und das ist erstmal nicht das Besondere, sondern das Besondere daran ist, dass Lennox genau den Moment angefangen hat, in dem Thatcher im Auto in Tränen ausbricht. Das hätte keiner sehen dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das passiert nur hinter geschlossenen Türen. Und dafür hat er einen Preis bekommen. Jesus, unser König, ist ganz anders. Er will, dass wir wissen, dass er weint. Er geht raus und er lässt Lukas das hier niederschreiben, dass er weint. Und dieses Wort für weinen, das Lukas hier in Vers 41 benutzt, ist einfach nicht nur weinen, sondern es ist ein lautes Klagen, ein sehr emotionales, sehr starkes Wort, das hier steht, das für extreme Betroffenheit steht. Jesus weint. Und dann verrät er uns, warum. Er sagt zu Jerusalem, wenn du doch auch an diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weint darüber, dass sein Volk, das alle Verheißungen kannte, unter dem er riesige Wunder getan hatte, ihn doch nicht als Messias erkennt und annimmt. Und weil sie ihn nicht angenommen haben, erwartet sie ein furchtbares Gericht, was sich 70 nach Christus durch Titus dann auch bewahrheitet hat, der nämlich Jerusalem komplett vernichtet hat. Er weint um sie, weil sie ihn nicht als König anerkennen und annehmen wollen. Sie haben nicht erkannt, dass er gekommen ist, ihnen Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Frieden für ihr Herz. Sie haben nicht erkannt, dass er es ist, den sie brauchen. Er weint um sie, weil er weiß, dass sie ihn, ihren Messias, verworfen haben. Und was wir hier sehen, Geschwister, ist etwas, was unseren wunderbaren Gott auszeichnet. Gott ist absolut souverän in der Erlösung von Menschen. Absolut. Und trotzdem brennt und schlägt sein Herz für die verlorene Welt. Er jubelt über die Erlösten und er weint um die Verlorenen. Dass Gott vollkommen souverän ist, steht in keinster Weise im Gegensatz zu seinem tiefen Mitgefühl für die Menschen, die ihn nicht wollen, die verloren gehen. Gott ist kein stoischer Gott. Ja, er bleibt immer der gleiche, aber er ist voller Liebe, voller Mitgefühl für seine verlorene Schöpfung. Und er will, dass wir das wissen. Er lässt das Lukas in die Zeitung setzen, dieses Foto, wie er weint. Er kam in unsere Verlorenheit, er lebte unter uns, er erlebte die Folgen unserer Sünde, unter denen wir leiden, die uns innerlich zerreißen und zerstören. Er erlebte die Verstocktheit und Blindheit unserer Herzen. Und er sieht das ultimative Ende unserer Sünde und weiß, dass es furchtbar ist. Er ist ein König, der weint. Er weint um unsere verlorenen Herzen, die sich in ihrer Suche nach Glück und Frieden vollkommen verrannt und verirrt haben. obwohl er doch täglich seine Arme ausstreckt und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und indirekt deutet Jesus hier etwas anderes an, nämlich dass alle Menschen, die ihn nicht als König anerkennen, ein noch viel größeres Gericht erwartet. Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, Sodom und Gomorra wird es besser ergehen am letzten Tag als den Menschen, die von mir gehört haben und mich nicht angenommen haben. Denn eines Tages wird Jesus wiederkommen, aber diesmal nicht auf einem Eselsfohlen, sondern die Offenbarung zeigt uns in Offenbarung 19, wie der Himmel sich öffnet und der Richter der Welt auf einem weißen Pferd kommt, um die Welt zu richten. Und in diesem Moment wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, gepriesen ist der König, der da kommt im Namen des Herrn. In diesem Moment, auf den wir alle zugehen, wird jeder erkennen, was damals am Palmsonntag fast jeder übersah. Nämlich, dass Jesus der König aller Könige ist. Und vielleicht ist diese letzte Szene eine Situation, die gerade uns anspricht, die wir uns Christen nennen, regelmäßig zum Gottesdienst gehen, regelmäßig Gottes Wort hören, im christlichen Elternhaus vielleicht auch groß geworden sind und das Evangelium schon hundertfach gehört haben. Und doch haben wir keinen Frieden in unserem Herzen mit diesem König. Und doch haben wir ihn nicht anerkannt als unseren König. Und doch lehnen wir seine Herrschaft ab. Lasst uns einmal stille werden und uns ehrlich fragen, aufgrund dieses Textes, müsste Jesus über mich weinen? Müsste er über mich weinen an dieser Stelle? Dass er sagt, wenn du doch nur endlich erkennen würdest, dass ich alles bin, was du brauchst. Wenn du doch nur endlich erkennen würdest, dass ich derjenige bin, der deine Sünde bezahlt hat, der für dich gestorben ist am Kreuz. Wenn du doch nur endlich erkennen würdest, dass all dein Suchen nach Glück, nach Frieden, nach irgendetwas ins Nichts führen wird. Und dass ich doch da bin und dort am Kreuz für dich gestorben bin. Wenn du doch endlich erkennen würdest, dass ich gekommen bin, um dir Frieden zu bringen. Lieber Freund, der du hier in der Gemeinde bist, im christlichen Kontext groß geworden bist, kennst du Jesus als deinen König, der dir Frieden mit Gott gebracht hat? Hast du wirklich erkannt, dass er dein König ist? Es gibt die ganz reale Gefahr, sein Leben lang nah bei Jesus zu sein und ihn doch niemals als König anzuerkennen. Aber lass mich nicht damit schließen. Ich will dir nämlich noch etwas über unseren König sagen. Und ich möchte, dass du das unbedingt hörst. Ich will, dass du das unbedingt mitnimmst. Ein paar Tage später ging er wieder durch Jerusalem. Und wieder war er umgeben von einer riesigen Menschenmenge. Aber diesmal wurde er nicht von einem Eselsfohlen getragen, sondern er trug ein Kreuz. Und die Menschen riefen nicht, gepriesen sei, der da kommt, sondern sie riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und der Sohn Gottes ließ sich kreuzigen. Dieser König ließ sich kreuzigen dort am Kreuz für deine und meine Schuld, die genau darin besteht, dass wir Gott nämlich nicht als König annehmen wollen. Wir wollen nicht, dass er über unserem König, über unserem Leben König ist. Aber Gott, der Vater, liebte die Welt und er sandte Jesus, um dort am Kreuz für dich und mich zu sterben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird Frieden mit Gott haben. Er wird ihn eines Tages sehen und er wird voller Freude rufen, gepriesen sei, der da kommt. Gepriesen sei, der da kommt. Ist dieser souveräne, aber demütige, dieser kontroverse, aber wahrhaftige, dieser weinende Jesus, ist es dein König? Nimm diese Frage mit dir mit. Und wenn du am Ende des Gottesdienstes genau darüber sprechen willst, dass du eine Entscheidung für diesen Jesus treffen willst, wenn du an ihn glauben willst, dann suche jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Komm auf mich zu, komm auf irgendjemand zu, auf deinen Nachbarn und lass das nicht an dir vorübergehen. Nimm diesen König an, als deinen König. Amen.